SWR 2 Zeitwort. Literatur und bildende Künste sind der Politik untergeordnet. Die Idee der Kunst muss der Marschrichtung des politischen Kampfes folgen.
So Otto Grotewohl, seinerzeit Ministerpräsident der DDR, der den Beschluss des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vom 17. März 1951 zusammenfasst. Und wenige Monate später unterstreicht Walter Ulbricht, damals noch stellvertretender Vorsitzender des DDR-Ministerrats:
Welch herrliche Aufgabe ist es, das freudige Schaffen unserer Aktivisten der neuen Zeit künstlerisch zu gestalten und die Helden unseres Volkes so realistisch darzustellen, wie sie jeder Jugendliche als Vorbild betrachtet. Unsere Künstler haben sich erfolgreich freigemacht von dem zersetzenden Einfluss des Formalismus. Wir wollen keine abstrakten Bilder mehr sehen. Wir brauchen weder die Bilder von Mondlandschaften noch von faulen Fischen und Ähnliches. Die Grau-in-Grau-Malerei, die ein Ausdruck des kapitalistischen Niederganges ist, steht im schroffsten Widerspruch zum neuen Leben in der Deutschen Demokratischen Republik.
Obwohl seinerzeit die Erfahrungen mit Bücherverbrennung und entarteter Kunst erst ein paar Jahre alt sind, wird der Kunst wieder eine glasklare Direktive an die Hand gegeben, wie sie zu sein, welche Botschaft sie wem zu vermitteln hat.
Weil nur mit gegenständlicher Kunst gewährleistet zu sein scheint, dass das nicht elitär ist.
Kunsthistorikerin Angelie Jansen von der Universität Freiburg.
Dass also jeder folgen kann, und das ist im Sozialismus natürlich ein Anspruch an Kunst, dass man das jetzt aber auch unter die Leute bringt. Auf eine Art rechnet man damit, dass die einfache Bilder lesen.
So gilt die Verständlichkeit als entscheidendes Argument für das unbedingte Realismusgebot und für die strikte Ablehnung sogenannter formalistischer, sprich nicht gegenständlicher Kunst.
Die vom Volk abgekapselt, überheblich auf die breiten Volksmassen schauend, den Interessen der kapitalistischen Ausbeutung und imperialistischen Kriegsvorbereitung dient, mit dem Ziel, das Volk für die volksfeindlichen, verbrecherischen Absichten der dekadenten und zum Abtreten verurteilten Ausbeuterschichten gefügig zu machen.
Stieß Hans Mahle, einer der Gründerväter des DDR-Rundfunks, im April 1951, einen Monat nach dem Realismusbeschluss der SED, ins exakt gleiche Horn.
Der Kampf gegen den Formalismus, das Streben für eine realistische Kunst, ist für uns eine Lebensfrage.
Und zwar durchaus im außenpolitischen Sinne. Indem man sich am sozialistischen Realismus der Sowjetunion orientiert, findet auch und gerade auf der Basis der schönen Künste die Verbrüderung der Bruderstaaten statt. Und zwar keineswegs im Sinne eines neutralen Realismus, der der Wirklichkeit und nichts anderem verpflichtet ist. Ziel war vielmehr
die Parteinahme für die Arbeiterklasse, die Bauernschaften, die werktätige Intelligenz und ihren Staat, die Deutsche Demokratische Republik.
Wilhelm Girnus, Hochschulstaatssekretär der DDR. Kunst also hat das Loblied auf den Staatssozialismus zu singen. Mit der Realismusverordnung ist unabdingbar eine affirmative Verpflichtung zur Systembejahung verbunden.
Lange Zeit sind Künstler ja eh von Auftraggebern abhängig, also Kirche, Höfe. Die Vorstellung des Künstler freimalen, das ist eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Da haben wir, glaube ich, eine ganz komische, heroische Vorstellung, die das idealisiert, dass Künstler irgendwie selbst entscheiden. Ich glaube gar nicht, dass die so unabhängig sind.
Denn auch die Gesetze des freien Marktes sind nicht eben barmherzig.
Es nützt einem die ganze Freiheit nichts, wenn man also jetzt wirklich alles machen kann, aber das keiner wahrnimmt.